Direkt aus Europa Nummer 539, Seite B.
Das waren die Nachrichten.
Und nun das Kalenderblatt. Heute vor 150 Jahren ist der deutsche Dichter Eduard Mörike gestorben. Ein Beitrag von Nicole Strecker.
Biedermeierlich. Vernichtender kann wohl kein Urteil über ein literarisches Werk sein. Und so muss, wer Mörike mag, ihn immer erstmal verteidigen.
Ja, damit tut man ihm Unrecht.
Wie Barbara Potthast, Professorin für neuere deutsche Literatur an der Universität Stuttgart.
Es ist wirklich ein immer noch verbreitetes Klischee des sogenannten biedermeierlichen Dichters mit starker heimatlicher Verwurzelung, der Dichter der Natur, der Dichter des kleinen, putzigen, häuslichen.
Nur der oberflächliche Leser hält Eduard Mörike heute für betulich und fad. Zwar gibt es auch das Gefällige in seinem Werk, doch nicht selten lauert in seinen Idyllen der Schrecken und in so manch verschwurbelter Formulierung fast schon dadaistischer Witz.
Bevorwortendes, Gefühle der Bescheidenheit beseelten mich bei der Auszwarkung dieser Poemen.
Und in der vermeintlich pastoralen Fügsamkeit Mörikes brodelt auch schon mal die Revolution.
Wenn erst das Eis einmal an einer Uferstelle bricht, gleich kracht der ganze See und klingt bis an den entferntesten Winkel hinunter.
Ich würde sagen, dass Mörike ein Repräsentant der Vormärzepoche ist. Bei genauerer Betrachtung sind seine Gedichte und auch seine Prosatexte politisch. Er positioniert sich mit seinen Texten nur für die Zeit sehr typisch, nicht sozusagen überdeutlich, nicht drastisch, sondern in Andeutungen, in einer verklausulierten Bildsprache, die Zeitgenossen aber durchaus verstanden haben.
Es ist eine politisch bewegte Zeit, in die Mörike 1804 in Ludwigsburg geboren wird, zwischen Restauration und Revolution. Nach dem frühen Tod des Vaters ist Mörikes Schicksal besiegelt. Er muss als evangelischer Pfarrer die Rolle des Versorgers übernehmen. Er absolviert ein schlechtes Examen, eine sehr lange Vikariatsphase, in der er kreuz und quer durchs Schwabenland reist.
Oberbeuchingen, Pflummern, Ochsenwang.
Nirgends Möhringen, fühlt er sich lange wohl.
Plattenhardt.
Mit Auen, rund 50 Elten, Umzügen ist Mörike der wohl mobilste Poet des 19. Jahrhunderts. Allerdings immer nur innerhalb Württembergs. Mit 30 Jahren schließlich wird er Pfarrer in Kleversulzbach, was auch bedeutet, keine Eskapaden im Leben. In der Dichtkunst dafür umso mehr. Mit Versen, die nicht gerade nach einem Geistlichen klingen.
Wir bissen uns die Lippen wund, da wir uns heute küssten. Das Mädchen hielt in guter Ruh, wie's Lämmlein unterm Messer. Ihr Auge bat nur immer zu. Je wehr, desto besser.
Nimmer satte Liebe, wohl ein Gedicht in Erinnerung an seine Begegnung mit der mysteriösen Maria Meyer.
Die er trifft in einer Schenke, glaube ich, und in die er sich wahnsinnig verliebt, die aber irgendwann auch weiterzieht, die nicht bei ihm bleibt. Und unter dem Eindruck dieser Begegnung mit Maria Meyer und vor allen Dingen unter dem Eindruck seiner rasenden Liebesgefühle schreibt er einen Gedichtzyklus, den er auch immer wieder umarbeitet. Und das sind wirklich sehr erstaunliche Gedichte, in denen seine Fantasie über diese Frau und über das, was er mit ihr macht, entzündet ist.
Berühmt wird Mörike dann aber vor allem für feinfühligere, zartere Töne, für sein sanftes Gedicht um Mitternacht, seine Künstlernovelle Maler Nolten und natürlich sein Frühlingsgedicht Er ist's.
Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte.
Er ist natürlich jemand mit einem großen Sensorium für das Feine, also Atmosphären, das Nichtstoffliche in menschlichen Beziehungen. Er arbeitet eigentlich für viele Dimensionen von menschlicher Wahrnehmung, die uns heute in unserer Zeit total abgehen.
Meint Barbara Potthast. Mit 39 Jahren entzieht sich der immer kränkelnde Mörike durch Frühpensionierung dem ungeliebten Brotberuf. Ein großes Œuvre hat er nicht hinterlassen, aber eines der geheimnisvollen, nie ganz ausdeutbaren Parallelwelten, in denen selbst ein ereignisloses Leben zum poetisch abgründigen Abenteuer wird. Am 4. Juni 1875 stirbt Eduard Mörike mit 70 Jahren an einer Lungenentzündung.
Nicole Strecker erinnerte an den deutschen Dichter Eduard Mörike, der heute vor 150 Jahren gestorben ist.
Deutschlandfunk. Systemfragen.
Wenn man Politikerin werden möchte, dann sollte man natürlich ein klares Wertgerüst und auch eine politische Idee mitbringen, aber darüber hinaus auch die Fähigkeit, mit wenig Schlaf auszukommen. Man sollte stressresistent sein, man sollte bei Angriffen ruhig bleiben können. Man sollte vor allen Dingen auch Menschen mögen.
Das sagt Katja Suding, ehemalige FDP-Spitzenpolitikerin aus Hamburg. Sie hat die FDP-Fraktion lange in der hamburgischen Bürgerschaft geführt als Landesvorsitzende und war bis 2021 stellvertretende Bundesvorsitzende. Dann machte sie für sich einen Schnitt. Warum? Das erzählt sie uns gleich. Es hat mit der Maximalbelastung zu tun. So viel ist klar, die viele PolitikerInnen erleben. Und der Arbeitspsychologe Thomas Rigott sieht darin sogar eine große Gefahr.
Man muss ja auch sagen, das macht auch was mit den politischen Entscheidungen, wenn da jemand übermüdet sitzt und am Ende nur noch irgendwas durchwinken will, damit es endlich vorbei ist.
Rigotti erklärt uns später noch genau, wie PolitikerInnen lernen können, resilienter zu werden und wo die Grenzen dafür sind. Denn wir wollen heute der Frage nachgehen, wer Politik machen eigentlich noch aushalten kann. Mein Name ist Bettina Köster und ich habe mit Katja Suding gesprochen und habe sie gefragt, ob ihr bewusst war, dass eine 40-Stunden-Woche für ein PolitikerInnenleben nicht ausreicht, als sie 2011 die Karriere in der Hamburger FDP begonnen hat.
Ja, das war mir durchaus bewusst. Man landet am Ende, oder so war es jedenfalls bei mir, bei dem Doppelten. Das war am Anfang, im ersten Jahr, sogar noch mehr als die 80 Stunden. Einfach deshalb, weil ich ohne parlamentarische Erfahrung eben sehr plötzlich in die Politik kam, durch die plötzlichen Neuwahlen. Und ich in den ersten Monaten aber sehr viel lernen musste, um ja der Aufgabe gewachsen sein zu können. Ich hatte ja dann von 0 auf 100 eine Fraktion zu führen, ohne jemals vorher in einem Parlament gesessen zu haben. Und das war sehr, sehr viel Arbeit, sehr anstrengend, weil ich natürlich auch wollte, dass es keiner merkte, dass ich vielleicht noch ein bisschen lernen muss.
Was hat Ihnen denn da am meisten Kraft gekostet?
Für mich persönlich war es die große Öffentlichkeit. Die gehört ja dazu in einer Demokratie. Politikerinnen und Politiker müssen ja mit ihren Wählerinnen und Wählern meistens über Medien vermittelt kommunizieren. Das ist ja auch richtig so. Und diese Öffentlichkeit habe ich auch gesucht. Sie hat mir als Mensch aber nicht gut getan. Und da musste ich sehr viel Energie aufwenden, um das durchzustehen.
Wann und warum sind Sie dann an Ihre Grenzen gestoßen?
Ich weiß gar nicht, ob das richtig formuliert ist, dass ich an Grenzen gestoßen bin. Ich habe für mich über die Jahre entschieden, dass es auch noch etwas anderes im Leben gibt, dass ich nicht länger bereit bin, so viel Energie aufzuwenden, um die inneren Widerstände, insbesondere auch gegen die Öffentlichkeit, die mir, wie gesagt, als Mensch nicht gut getan hat, die nicht mehr aufbringen zu wollen, sondern zu sagen, es gibt noch etwas anderes und ich wollte schlicht und einfach mein Leben zurück. Das trifft es am ehesten.
Katja Suding ist 2021 beruflich aus der Politik ausgestiegen, trotz erfolgreicher Arbeit. Doch die Belastung für sie als Mensch, permanent in der Öffentlichkeit zu stehen und auch angegriffen zu werden, war einfach zu groß. Kritik gehört zwar zum politischen Geschäft, doch Studien zeigen, dass das Klima sehr viel rauer geworden ist, besonders durch die wachsende Bedeutung der sozialen Netzwerke. Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen hat bei einem aktuellen Forschungsprojekt herausgefunden, dass 61% der Politikerinnen schon einmal verbale oder physische Gewalt erlebt haben. Und da ist natürlich die Frage, was macht dieses aggressive öffentliche Klima mit den Menschen, die in der Politik arbeiten? Josephine Schulz, du hast dir dazu die Studienlage ziemlich genau angeschaut. Vielleicht erstmal, wie reagieren denn PolitikerInnen?
Ja, da reagieren PolitikerInnen tatsächlich sehr unterschiedlich drauf. Also manche ziehen daraus Energie, so nach dem Motto, jetzt erst recht. Andere, die ziehen sich dann eher zurück oder denken eben auch wirklich drüber nach, den Job aufzugeben. Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen hat dazu eine Studie gemacht, hast du gerade schon angesprochen, und auch die Reaktionen von PolitikerInnen auf Drohungen, Hass und Anfeindungen abgefragt, also die Auswirkungen auf zum Beispiel ihr politisches Engagement generell, auf öffentliche Sichtbarkeit, auf Aktivität in Wahlkämpfen und Äußerungen zu kontroversen Themen. Und zwischen 8 und 11% der Befragten haben auf diese Fragen jeweils gesagt, sie haben ihr Engagement in diesen Bereichen noch verstärkt. Aber größer war der Anteil der PolitikerInnen, die mit einem Rückzug reagiert haben. Also 20% haben ihr politisches Engagement grundsätzlich eingeschränkt. Fast ein Viertel hat besonders die öffentliche Präsenz und Äußerungen zu kontroversen Themen reduziert.
Trifft dieser Druck durch die Öffentlichkeit, diese Anfeindungen auch im Netz, jeden in der Politik gleichermaßen oder gibt es da Unterschiede?
Also was die Menge an Hass und Hetze angeht, ist das Studien zufolge tatsächlich mehr oder weniger gleich verteilt. Aber es gibt Unterschiede in der Qualität. Also bei Kommunalpolitikern beispielsweise, da ist das natürlich viel näher dran. Das hat mir auch Michael Salomo, der ist Oberbürgermeister von Heidenheim, geschildert. Und er ist auch Vorstand im Netzwerk junger BürgermeisterInnen.
Also bei Bundespolitikern ist es ja so, die sind immer mal wieder an verschiedenen Orten und erklären sich zu gewissen Themen. Je nachdem, was für Bundespolitiker sind, sind sie ja auch nicht mit Personenschutz unterwegs. Das ist ja bei uns Bürgermeister, Oberbürgermeister komplett anders. Die Leute wissen, wo wir wohnen, die Leute wissen, wo unser Amtssitz ist. Die Leute haben auch im Alltag, und das würde ich mir als Oberbürgermeister auch gar nicht nehmen lassen wollen, einfach den täglichen Austausch mit uns. Aber bei den Kolleginnen und Kollegen, wo wir jetzt auch im Netzwerk junge Bürgermeister zum Teil sehen, die dann Familie haben, wo dann solche Aussagen kommen, wir wissen, in welchen Kindergarten euer Kind geht und sowas, das ist dann halt mehr als grenzwertig.
Und das macht dann natürlich auch wirklich einen Unterschied. Also wie sehr muss man Sorge um seine Familie haben, wie nah ist man auch dran an den Menschen, die einen da beleidigen und bedrohen.
Und wie ist das bei Frauen und Männern? Gibt es da wieder Unterschiede?
Ja, ganz deutlich. Luise Koch, die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU München im Bereich globale Gesundheit und forscht zu geschlechtsspezifischer Gewalt, vor allem im Internet und in den Medien. Und sie sagt,
meine Forschung zeigt, dass Frauen oft andere qualitative Angriffen ausgesetzt sind. Zum Beispiel Kommentare übers Aussehen, die Sexualität.
Und das zeigen auch mehrere Studien, zum Beispiel eine aktuelle Studie aus der Schweiz, unter anderem von Daniel Höhmann von der Uni Basel. Da wurden junge PolitikerInnen aus den Jugendparteien befragt. Und in der Studie steht auch, dass über die Hälfte weiblicher PolitikerInnen geschlechtsbezogene Angriffe erlebt hat, wie sexualisierte Beleidigungen, Vergewaltigungsdrohungen, Kommentare zu Aussehen, Kritik an Mutterschaft oder Geschlechterrollen, während das eben bei Männern eher selten ist. Anke Domscheit-Berg, die saß bis vergangenes Jahr für die Linke im Bundestag und die hat das auch erlebt.
Da wird man dann auch mit Vergewaltigungsfantasien belegt, die dann irgendwie auch mit Menschen aus anderen Ländern zu tun haben, die einen da zu Tode vergewaltigen sollen. Und das ist wirklich schwer zu ertragen. Und es gibt auch diverse Untersuchungen, die zeigen, dass die Folgen digitaler Gewalt von den Folgen analoger Gewalt eigentlich kaum unterscheidbar sind. Also von Panikattacken bis Schlafstörungen bis Angstzuständen, Albträume, ja, ich kann das bestätigen. Es fühlt sich exakt genauso.
Welche Konsequenzen zieht man denn jetzt daraus oder sollte daraus gezogen werden? Auch mit Blick auf unsere Frage, wer hält das aus? Wer will überhaupt dann noch Politik machen?
Ja, also welche Konsequenzen das hat auf kommunaler Ebene, da sieht man das ja seit Jahren, dass es immer schwieriger wird, da überhaupt KandidatInnen zu finden. Und der Anteil von Frauen bei Bürgermeisterämtern in Deutschland, der ist auch sehr gering, nur etwa 13,5%. Und die Forschung zeigt auch insgesamt, dass Frauen generell stärker mit einem Rückzug reagieren als Folge dieses Hasses. Hören wir nochmal Luise Koch von der TU München.
In unserer Studie haben wir da gezeigt, dass Online-Misogynie, also Online-Frauenfeindlichkeit im Spezifischen, mit sinkendem Online-Engagement von Kandidatinnen zusammenhing. Darüber hinaus zeigt auch weitere Forschung, dass manche sich komplett zurückziehen und andere werden vor allem vorsichtiger und auch Beobachtende lernen, damit das politische Sichtbarkeit hohe persönliche Kosten haben kann, was natürlich schrecklich für unsere Gesellschaft ist.
Und in der Schweizer Studie, die ich schon angesprochen hatte, da haben die Frauen aus den Parteijugenden deutlich häufiger angegeben, nämlich jeweils etwa 30% von ihnen, Online-Missbrauch sei ein Hindernis für ihre politische Arbeit und sei ein Grund, die Politik auch ganz zu verlassen. Und dagegen sagen das nur 7-10% der Männer.
Medien oder soziale Medien sind ja nicht das Einzige, was den Job des Politikers oder der Politikerin anstrengend macht. Katja Suding hatte ja auch von einer 80-Stunden-Woche gesprochen. Was sagt denn die Wissenschaft oder was sagen die WissenschaftlerInnen zu einer so hohen Arbeitsbelastung, Josefine?
Also es gibt tatsächlich keine Studien, die sich explizit mit den spezifischen Arbeitsbelastungen im Job des Politikers beschäftigen. Aber es gibt natürlich viele wissenschaftliche Erkenntnisse, welche Arbeitsbelastungen grundsätzlich sehr risikoreich sind für die Psyche, für die Gesundheit. Und da sind vor allem Faktoren wie hohe Arbeitsintensität, starke Verdichtung der Arbeit, inhaltliche Überforderung oder geringer Handlungsspielraum, wenig soziale Unterstützung, Überstunden, Schichtarbeit, besonders Nachtschichten und einiges davon trifft natürlich ganz klar auch voll auf den Job von PolitikerInnen zu. Thomas Rigotti sagt dazu,
50-Stunden-Wochen werden da normal sein, manchmal auch 70 Stunden die Woche. Man hat Abendstermine, man hat Termine bis in die Nacht hinein. Man muss immer sozusagen sprechfähig sein gegenüber der Presse oder in ganz unterschiedlichen Kontexten sehr schnell sich auch wieder anpassen. Und natürlich kommt es da aufgrund dieser hohen Arbeitsbelastung ganz klar zu Risiken, ne? Also alles, was so gut über die 50 Stunden geht, ist ein Gesundheitsrisiko.
Da fragt man sich ja schon, wie halten die das aus oder wie machen die das?
Also man weiß aus der Forschung, auch aus Studien in anderen Bereichen, zum Beispiel in sozialen Jobs, dass es Faktoren gibt, die auch ganz viel Kraft und Motivation und eine gewisse Leidenstoleranz geben. Und von denen bringt der Politikerjob eben auch viele mit sich. Also in erster Linie sind das Sinn und Selbstwirksamkeit, also etwas zu bewegen. Bürgermeister Michael Salomo, der hat mir das so geschildert.
Ich glaube, jeder, der so ein öffentliches Amt bekleidet, stellt sich mal die Frage, warum tut man sich das an? Aber nichtsdestotrotz, wenn man dann eben wieder sieht, was für Gestaltungsmöglichkeiten man hat, wenn man die direkten Erfolge sieht. Wir bauen jetzt gerade unseren Rathausplatz um. Ich gucke gerade aus dem Fenster und sehe eben die Bauarbeiten. Ich glaube, es ist einer der schönsten Jobs der Welt.
Und dieses Sinnerleben, diese Selbstwirksamkeit, das sind quasi so Schutzfaktoren gegen den Stress. Und es gibt auch noch andere Faktoren, die helfen, zum Beispiel in eine Gruppe eingebunden zu sein. Also im Fall von Politikern die Fraktion oder die Partei, wo man gleiche Ziele, gleiche Werte verfolgt, sich unterstützt. Oder auch Autonomie, also wenn man seine Arbeit sehr frei gestalten kann. Oder natürlich auch einfach Macht und Anerkennung. Also das gibt auch vielen Menschen ganz viel. Aber gerade wenn diese motivierenden Faktoren sich dann nicht einlösen lassen, dann kann das die Belastung auch nochmal sehr verstärken.
Wie soll ich mir das jetzt vorstellen?
Naja, also wenn man zum Beispiel merkt, ich scheitere daran, wirklich etwas zu bewegen oder ich kann meinen Ansprüchen nicht gerecht werden. Zum Beispiel in der Kommunalpolitik, da fehlt es ja massiv an Geld, das schränkt den Handlungsspielraum extrem ein. Oder auch die Bürokratie sorgt dafür, dass Sachen dann ewig dauern, zum Beispiel Bauprojekte.
Das sind halt Situationen, wo man sich immer als politisch Handelnder dann rechtfertigen muss und sagen muss, hey, wir sind eigentlich mit Vollgas dabei, du siehst aber nur nichts, weil wir erstmal die Formalitäten alle klären müssen. Und was natürlich auch massiv ist, dass wir halt 25% der Staatsaufgaben übernehmen und nur 17% des Steueraufkommens bekommen und haben da dann natürlich massiv das Problem, auch die Qualität unserer Leistung so aufrechterhalten zu können. Und ich finde es schade, wenn man dann versucht, die Rathäuser zu Befehlsempfänger zu degradieren und das alles über Fördermittelpolitik zu steuern, zentral aus Berlin.
Oder auch im Bundestag, also die Bertelsmann Stiftung hat da vergangenes Jahr eine Studie gemacht mit dem Titel Arbeitsplatz Bundestag mit Abgeordneten, die bei der letzten Wahl dann nicht mehr angetreten sind, wie sie die Bedingungen in der Politik erlebt haben. Und da kam sehr deutlich raus, dass die Abgeordneten sehr frustriert sind, wenn sie ihre Arbeit nicht so machen können, wie sie es für gut halten, weil die Arbeitsabläufe ineffizient sind, weil sie so viel mit Verwaltungsaufwand zu tun haben oder weil die Fristen zu kurz sind und sie dann zum Beispiel nicht genug Zeit haben, Gesetze wirklich zu lesen und sich damit auseinanderzusetzen. Anke Dohnenscheid-Berg zum Beispiel, die hat mir das so geschildert.
Ich war für 5 Wahlkreise zuständig. Ich war aber auch gleichzeitig im Bereich Digitalpolitik in den letzten 2 Jahren als einzige repräsentierend für die Linksfraktion. Ich habe auch mit 38 Fieber zumindest über Videokonferenz zugeschaltet, die Ausschüsse mitgemacht und Anhörungen und sowas alles. Und die Erwartungen kommen natürlich von allen Seiten. Und das hat bei mir irgendwann einfach so gut wie gar nicht mehr funktioniert, weil ich trotzdem schon weit über meine eigene Leistungsfähigkeit war, weil ich mehrere Burnouts hatte. Ich hatte mehrere Wochen Dauerschwindel zum Beispiel. Irgendwann habe ich ständig Migräne gehabt. Ich hatte Herzrhythmusstörungen. Ich hatte Gürtelrose im Gesicht. Ich hatte 2 Jahre lang Dauerbrechreiz, der einfach nicht mehr wegging.
Und was heißt das jetzt für unsere Frage? Wer macht dann überhaupt noch Politik? Wer hält das aus? Und schließt das nicht dann auch Menschen von der Politik aus, die nicht so zäh sind?
Also zur Frage, wer hält das aus, das ist so eine Mischung aus Faktoren. Es gibt einerseits Eigenschaften, die hilfreich sind, hatten wir ja schon angesprochen, eine gute Portion Narzissmus oder auch Extraversion, also dass man gerne im Mittelpunkt steht, sehr outgoing ist. Oder auch psychologische Voraussetzungen wie ein stärkerer Optimismus oder höhere Anpassungsfähigkeit. Und ein Stück weit kommt Resilienz auch mit der Erfahrung. Also man kann das quasi trainieren, sagt Resilienzforscher Thomas Rigotti.
Und wir wissen schon auch, dass Training von Stress möglich ist. Die Leute steigen ja nicht ein mit dem Bundestagsmandat oder mit einem Ministerinnenposten, sondern haben dann ja auch schon einige Jahre politische Erfahrung im Regelfall und haben schon viele Situationen erlebt. Und das ist etwas, was wir in der Resilienzforschung eben auch kennen. Menschen, die nie eine Herausforderung im Leben hatten, denen fällt es dann bei einem plötzlichen Schicksalsschlag sehr schwierig, sich daran anzupassen, während Menschen, die immer wieder auch Herausforderungen meistern konnten, dann damit besser umgehen können.
Aber dieses individuelle Klarkommen damit, das hat eben auch ganz klar Grenzen.
Was für Konsequenzen müsste man denn da jetzt eigentlich rausziehen?
Also Anke Domscheit-Berg findet, dass sich ganz viel im parlamentarischen Betrieb ändern müsste.
Also es kann nicht sein, dass am Ende nur noch Menschen, die mit 4 Stunden Schlaf auskommen, 150% belastbar sind und möglicherweise alles auf die Frau im Rücken abwälzen. Denn meistens sind es Männer, die so agieren, dass nur noch die Politik machen können.
Und auch der Resilienzforscher Thomas Rigotti sagt, Resilienz kann nicht nur individuelle Widerstandsfähigkeit bedeuten, sondern es braucht auch Strukturen, die Resilienz erst ermöglichen.
Das heißt zum Beispiel, Arbeit von Politikern und Politikern so zu gestalten, dass eben Freiheitsgrade da sind, dass Erholungsräume da sind, dass eine klare Abgrenzung auch möglich ist und dass Unterstützungssysteme gegen Angriffe auch gegeben sind und Möglichkeiten dagegen vorzugehen und dass Hilfsangebote auch gemacht werden.
Ja, und da ist sicher in der Praxis noch ganz schön Luft nach oben.
Aber festhalten können wir ja, dass einiges in Bewegung geraten ist. Also was zum Beispiel Beleidigungen oder Bedrohungen im Netz angeht, da sind Polizei und Staatsanwälte deutlich mehr hinterher. Und in der Lokalpolitik gibt es ja inzwischen dieses Hilfesystem, das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen. Das haben wir ja eben auch gehört. Da stehen eben erfahrene PolitikerInnen den Jungen zur Seite und geben ihnen Tipps für den Alltag. Lernen könnten wir auch von Schweden, was strukturelle Unterstützung angeht, denn da gibt es familienfreundliche Arbeitszeiten. Danke dir für deine umfangreichen Recherchen, Josephine Schulz. Ich bin Bettina Köster.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 538. Frau Hennings zitiert Schiller, einen deutschen Schriftsteller, der im 18. Jahrhundert gesagt hat, dass der Mensch nur da ganz Mensch ist, wo er spielt. Fast alle Menschen spielen gerne, aber in dieser Sendung geht es nur um die Kinder. Auf dem Lande überlegen sie sich selber, wo sie spielen wollen und was sie spielen wollen. Aber in den Städten geht das nicht, da müssen Spielplätze her. Darauf haben die Kinder ein Recht. Dafür gibt es seit 1989 die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Die ist seit 1992 auch geltendes deutsches Recht Und dieses Recht kann man nun in Deutschland auch vor Gericht einklagen. Wer Häuser baut, in denen Menschen wohnen sollen, seien es Einfamilienhäuser oder seien es Wohnhäuser mit vielen Wohnungen, ist dazu verpflichtet, auch für Flächen zu sorgen, auf denen die Kinder spielen können. Das gehört aber nicht zu den Aufgaben, die die Stadtverwaltung zu erfüllen hat. Die Städte müssen nur dafür sorgen, dass die Bauherren tun, wozu sie verpflichtet sind. Viele Bauherren wollen aber ihrer Verpflichtung zur Anlage von Spielplätzen nicht nachkommen und beantragen eine Ausnahme. Solche Ausnahmen werden aber nach Meinung von Frau Neumann, der Vorsitzenden der Deutschen Kinderstiftung, zu oft gewährt. Dann müssten sich die Städte selber darum kümmern, aber Spielplätze haben für die Stadtverwaltung oft keine Priorität. Und manche Leute sagen, wo es viele Einfamilienhäuser gibt, können die Kinder in den Gärten spielen, die meist zu solchen Häusern gehören. Aber dabei beachten sie nicht, dass es bei Spielplätzen nicht nur darum geht, dass da Platz ist zum Spielen, denn auf Spielplätzen spielen die Kinder viel öfter zusammen mit Kindern aus der Nachbarschaft als in ihren Gärten. Und beim Spielen mit immer wieder anderen Kindern entwickeln sie die Fähigkeit, sich auf andere einzustellen und die Gedanken anderer Kinder zu begreifen. Das ist sehr wichtig für ihre Entwicklung. Spielplätze, auf denen die Kinder besonders gerne spielen, kommen vielen Erwachsenen zu gefährlich vor. Aber ein bisschen gefährlich muss es schon sein, damit die Kinder lernen, mit Gefahren umzugehen und zu erkennen, wo es für sie beim Spielen Grenzen gibt. Wer die Kinder immer vor allen Gefahren schützen will, bringt sie in Gefahr, weil sie auf diese Weise nicht lernen, selber auf Gefahren zu achten und sich von sich aus vor Gefahren zu schützen. Wenn sie das tun, werden sie auch selbstständiger. Wer bauen will, braucht dafür eine Genehmigung von der Stadtverwaltung und dafür muss man dem Antrag, den Bau zu genehmigen, allerlei Unterlagen beilegen. Die sieht sich jemand von der Stadtverwaltung sehr genau an und achtet dabei auch darauf, ob Plätze vorgesehen sind, auf denen die Kinder spielen können. Aber Frau Neumann findet, dass zu oft, nachdem die Bauarbeiten beendet sind, nicht mehr kontrolliert wird, ob tatsächlich Spielplätze da sind, wo sie in den Unterlagen zum Bauantrag geplant waren. Sie meint, dass auch zu wenig kontrolliert wird, ob die Spielplätze auch gepflegt und instand gehalten werden. Wo beim Spielen etwas beschädigt wird, dauere es mit der Instandsetzung oft zu lange. Herr Hahnl hat sowohl einen Verein gegründet, der in der ganzen Welt Spielräume und Spielplätze entwirft, als auch eine Firma, die solche Vorhaben Wirklichkeit werden lässt. Er meint, dass die Kinder nicht zu bestimmten Spielen angeregt werden sollten, denn genug Ideen hätten sie selber. Sie brauchten nur Platz und Räumlichkeiten, um ihre Spiele entwickeln zu können. Wenn auf einem Spielplatz zum Beispiel eine Bank steht, kann die an dem einen Tag für die Kinder ein Schiff sein, mit dem sie aufs Meer hinausfahren und an einem anderen eine Hütte im Wald, von der aus sie Tiere beobachten. Dabei entwickeln sie viel Fantasie. Aber auch auf manchen Straßen sollten die Kinder auch spielen können, sei es, dass man wie in Paris viele Straßen für Autos sperrt, sei es, dass man da nur ganz langsam fahren darf. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 538. Danke.